Nasruddin ging zur Bank und wollte Geld abheben. Können Sie sich ausweisen? Können Sie sich identifizieren, bitte? Fragte der Schalterbeamte. Nasruddin zog einen Spiegel aus der Tasche, betrachtete sich sorgfältig und bestätigte: Ja, alles okay, ich bin's. Ich möchte heute über das Entdecken von der Ich-Freiheit, mit dem so kann sagen, reden. Ich möchte den Prozess vom Entstehen von Täuschung betrachten. Täuschung in Bezug auf ein scheinbar unabhängig und real existierendes Ich oder Selbst. Es ist die Täuschung, die die Ursache von allem Leiden ist. Soweit wir uns mögen zurückerinnern, immer bin ich es gesehen und hat gefühlt und gedacht und gehandelt. Es gibt keine Zeit, an die ich mich erinnere, wo ich noch nicht ewig war. Ich denke, in dem Sinn hat der Buddha von anfangsloser Unwissenheit geredet. Und damit auch von anfangsloser Täuschung. Täuschung in Bezug auf das wahre Wesen, die wahre Natur von allen Dingen. Und Täuschung in Bezug auf Gesetzmäßigkeit vom Dasein. Was ist Unwissenheit? Avidya. Umnachtung oder Unverstand. Es ist etwas, was man nicht sehen kann. Es ist etwas, was man berühren kann. Es ist nicht, dass wegen der Unwissenheit oder wegen dem Nichtverstehen, dass die Welt finsterer aussieht oder irgendwie verdreht aussieht. Das heisst, dass für den Geistesfaktor zu sehen oder zu erkennen, braucht es bereits recht viel Weisheit und Erkenntnis. Eigentlich kann man Unwissenheit nur an ihren Auswirkungen erkennen. Die sind allerdings dramatisch, ja, fatal. Unwissenheit und Täuschung sind Ursachen für alles Leiden der Welt. Alles ist ein persönliches inneres Leiden, das äussere Leiden, Krieg, Folter, Ausbeutung, Hunger, Ungerechtigkeit der Welt, genauso wie Ängste, Stress, Konflikt, Kummer, Sorgen, sämtliche Neurosen, alles geht auf das Konto von Unwissenheit. Und die daraus folgenden Emotionen, wie Gier, Verlangen, Hass, Eifersucht, Neid, Arroganz und der ganze Rest. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich vielleicht noch gerade ganz kurz definieren, wie Leiden hier gemeint ist. Angenehm, unangenehm ist unvermeidbar, solange wir in diesem Körper leben, in dieser Welt sind. Auch Buddhas erfahren angenehm, unangenehm, solange sie in einem Körper sind. Auch Meditation ändert da nichts dran. Was aber unnötig ist, ist unser Reagieren mit unheilsamen, leidvollen, leidschaffenden Emotionen, wie eben Gier, Verlangen, Hass, Wut, Stolz, Arroganz, Angst. Was das? Und was in dem Sinn unnötig ist, sind all die zerstörerischen Handlungen vom Körper, vom Geist, die entstehen aus diesen Emotionen. Also töten, verletzen, stellen, verletzendes Verhalten in unseren Beziehungen, in unseren intimen Beziehungen, Lügen, Verleumden, verletzende Rede, Missbrauch von Drogen, Alkohol, Essen, Geld, Macht. All das schafft Leiden, all das ist Leiden. Und das Ziel einer spirituellen Praxis und Meditation ist effektiv letztendlich die vollständige Befreiung von dem Leiden, von dieser Art Leiden. Nichts weniger als das. Trygter unwissenheit. Unwissenheit, avidja, wird da in Beziehung zum Leiden definiert. Nämlich als das Nicht-Verstehen, das Nicht-Erkennen, das Nicht-Verwirklichen von den vier edlen Wahrheiten, die wir vorgestern schon haben angeschaut. Eigentlich den ganzen Vortrag von vorgestern haben ausgemacht. Das ist etwas so Grundlegendes, dass ich finde, wir können es immer wieder durchgehen. Und wenn die Unwissenheit, die die Grundursache ist, vor allem Leiden, bedeutet, die vier edlen Wahrheiten nicht verwirklichen zu haben, ist es, glaube ich, wertvoll, wenn wir mindestens wissen, ganz klar wissen, was sie bedeuten, auch wenn wir es vielleicht noch nicht verwirklicht haben. Wie wir haben gesehen, schon manchmal, was uns bewegt im Leben, Grund, Ursache, Motiv für alles, unser Tun. Der rote Faden für alles durch ist die Tatsache, dass wir alle glücklich sein wollen und nicht leiden wollen. Geht es jemandem Angst? Okay. Auf diesen ganz grundlegenden Sachverhalt geht der Buddha ein, wenn er von den vier grundlegenden Aspekten der Tatsache redet. Eben die Tatsache vom Leiden, die Tatsache von der Ursache vom Leiden, die Befreiung vom Leiden und der Weg oder das spirituelle Training, das die Befreiung möglich macht. Es sind vier Punkte, die sich auch als Heilungsweg darstellen lassen. Das heisst, es liegt ein schmerzhafter, leidvoller Zustand vor. Wir haben vorgestern zum Beispiel von einem Dorn im Fuß gehabt. Es gibt eine Diagnose, die die Ursache von diesem Leiden richtig erkennt. Drittens, Befreiung vom schmerzhaften Zustand. Und damit die innere Freiheit wird möglich, wenn viertens die vom Arzt, der Ärztin verschriebene Behandlung angewendet wird, Therapie durchgeführt wird, Medikamente eingenommen werden, die richtigen. Das heisst, Schmerz, Konflikt, Problem, Leiden müssen wir erkennen, müssen damit konfrontieren, es sehen. Die Ursachen müssen wir erforschen, verstehen und letztlich beseitigen. Auf die Art und Weise ist Heilung und Befreiung möglich. Und für die Ursachen zu beseitigen, brauchen wir einen Weg, ein Training vom Geist und vom Herz. Es ist weg der Unwissenheit. Es ist die Unwissenheit selber per Definition, die macht die vier Wahrheiten betreffend das Dasein oder die vier relevanten Tatsachen vom Leben nicht klar sehen, nicht klar erkennen. Umgekehrt, je tiefer wir die vier Tatsachen oder die vier edlen Wahrheiten verwirklicht haben, desto freier, desto glücklicher sind wir. Das heisst mit anderen Worten, das Konzept oder die Erfahrung von Erleuchtung ist nicht irgendein esoterischer, weiss nicht was, es ist nicht irgendein Zustand, den man erreicht, sondern es ist per Definition die tiefe Erkenntnis und Verwirklichung von diesen vier Wahrheiten. Das ist, was damit gemeint ist. Unwissenheit und Umnachtung, nicht richtig sehen, bedeutet und verursacht Täuschung. Das bekannte Beispiel, das ich noch einmal erwähne. Wenn man sich vorstellt, man sei in einem dunklen Raum, und man nichts sieht, ganz schwach vielleicht, wenn man sich daran gewöhnt, sieht man ganz wenig. Gerade neben uns liegt etwas gewohnt nichts am Boden. Wahrscheinlich eine Schlange. Vielleicht sind wir irgendwo in der Tropen. Halt eine Giftschlange sein. Erschrecken. Panik. Nicht bei allen von uns, aber. Herzklopfen. Schweißausbrüche. Und irgendwie schaffen wir es, den Lichtschalter zu finden. Oder vielleicht wird morgen oder was immer. Wir sehen deutlicher. Wir sehen klar genug. Es ist hell genug. Wir sehen, es ist ein Seil. Seile. Im Moment, wo wir das realisieren, fühlen wir uns enorm erlöst. Enorm erleichtert, enorm beruhigt, befreit. Es ist nicht, dass wir aus dem Seile eine Schlange oder aus der Schlange eine Seile gemacht. Es war die Wahrnehmung, die weg der Dunkelheit falsch wahrgenommen hat, sich getäuscht hat, dass das ganze Leid ist da gewesen. Es ist zu klar gesehen, wo die Erleichterung hat hergeführt. Der dunkle Raum entspricht offensichtlich einer Unwissenheit, einer Täuschung, die schafft Leiden. Das Licht entspricht der Erkenntnis, dem klar gesehen, der Befreiung. Ermöglicht Befreiung, Erlösung, Erleichterung. Die Frage lautet also, wie wirkt sich die Täuschung aus? Sie wirkt sich vor allem in zwei Bereichen aus. Erstens als Niederkennen von der Gesetzmäßigkeit, von Ursache und Wirkung von unserem Handeln, unserem Tun, also nicht klar verstehen von Karma. Das heisst, dass wir immer wieder niederkennen, nicht sehen, wie sehr die Absicht oder die Motivation hinter unserem Denken, Reden und Tun auf uns selber zurückwirkt. Das heilsames Positives tun letztlich uns selber Glück bringt. Das unheilsames Negatives tun letztlich uns selber Leiden schafft. Das ist der eine Komplex, der Täuschung bewirkt, das Missverständnis. Und zweitens bewirkt Täuschung die sogenannten vier Verkehrtheiten. Eine unrealistische, verkehrte Sichtweise vom eigentlichen Wesen von allen Dingen. Das ist die zweite Form von Täuschung, die ich hier weiterverfolgen will. Und das über Karma. Wow. Was ich. Die Täuschung wird in der Theravada-Tradition Ditti genannt, oder Mitja Ditti. Unklare, eine unkorrekte, falsche Sicht oder Ansicht oder Wahrnehmung der Dinge. Der eine Aspekt der Unwissenheit, nämlich Moha, vernebelt, umwölkt die Sicht, woraus nachher Ditti, also die falsche Sichtweise und Ansicht, Wahrnehmung entsteht. Was sie falsch sieht, was sie verkehrt sieht, gerade umgekehrt sieht, sind die folgenden vier Aspekte. Die Täuschung sieht das, was sich ständig sich wandelt und vergänglich ist, als bleibend. Und dabei reden wir nicht von intellektueller Täuschung. Wir wissen alle, was sich alles verändert und wandelt. Es ist eine sehr tiefsitzende Art und Weise, die Wirklichkeit zu empfinden, könnte man vielleicht sagen. Vielleicht ist es zu sehen, gar nicht so die richtige Art zu sagen. Aber ein Stück weit ist es sogar zu sehen. Wir wissen von der Wissenschaft, dass eine Mauer nicht aus soliden Teilen, sondern aus wahnsinnig schnell sich ständig verändernden Partikeln besteht, wo man heute schon so weit ist, dass man nicht einmal mehr Partikel findet. Aber es nützt uns nichts, es ändert nichts an unserem Verhältnis zu den Dingen, weil auch heute noch, wenn wir dort in die Wand hineinlaufen, schlagen wir uns an, tut es weh. Also auch die wissenschaftliche Sicht ändert in dieser Beziehung nichts. Mer sehen aber entgegen unserem besseren Wissen oder wir erfahren oder erfassen entgegen unserem besseren Wissen immer wieder fast alles als bleibend. Der angenehme Besitz, den wir schätzen, den wir gerne haben, den wir wissen, dass er vergänglich ist, bis er verschlägt. Im Moment, wo er verschlägt, wird es so offensichtlich wie sehr, dass ich eigentlich damit gerechnet habe, das noch 25 Jahre zu haben. Was heisst ihr recht noch damit, dass ich noch 25 Jahre da bin? Die gute Beziehung, wo man weiss, wie sie vergänglich ist, bei den anderen. Oder früher. Wir sehen, was Anicca ist als Nicca. Bleibend. Die Täuschung sieht das, was unbefriedigend ist, nicht verlässlich oder unzuverlässig in sich selber, auch nicht erfüllend, unerfüllend, leidhaft. Jemand hat es als stressig übersetzt. Das sehen wir immer wieder, oder erhoffen wir immer wieder, man muss es so sagen, irgendwo tief unten, als doch einmal befriedigend, doch letztlich hoffentlich verlässlich. Und wenn wir es nur ganz richtig herbringen, dann doch mal erfüllend. Also, wir sehen, als Sukha, was Dukha ist die endlose Hoffnung beim nächsten Mal. Jetzt nur beim nächsten Mal, der ist der perfekt erfüllend. Doch, der längt es doch endlich mal. Täuschung sieht, was unrein, unschön ist, als schön und rein. Bezieht sich vor allem auf die äußere und die innere, also innerhalb der Haut, Erscheinung vom Körper. Und sie sieht das, was vier Punkte und in diesem Zusammenhang von diesem Vortrag der wichtigste. Sie sieht das, was in komplex verwobener Abhängigkeit entsteht und existiert als unabhängige Selbstexistenz. Als unabhängiges Selbst. Für den Thich Nhat Hanh seine Worte zu brauchen, sieht Intersein als getrenntes, unabhängiges Sein. Sieht, was Anatta ist, als Atta. Das sind die vier sogenannten Verkehrtheiten, die durch Unwissenheit, Täuschung und Ditti ständig Moment zu Moment in uns bewirkt werden. Und wir können sagen, hier gilt die umgekehrte Illustration. Wir sitzen da mit einer Kobra im Schoß und glauben, es sei ein Seil. Und so ist das Problem. Wenn man, also du musst auch beipflichten, mit einer Kobra unrealistischer Art und Weise umgeht, haben wir ein Problem. Ich denke, die hätte ich vorher eine Frage. Aber die Auswirkung von dieser Art von unrealistischer Sichtweise, und zwar sehr, ich kann fast sagen, intuitiv unrealistischer Sichtweise. Instinktiv unrealistischer Sichtweise. Von uns selber, auf dem Leben, kann nicht anders als immer wieder endlos wieder schaffen. Am schlimmsten vielleicht wirkt sich das mit der vierten von den vier Verkehrtheiten aus, was nicht selbst ist, als selbst zu sehen. Und ich werde auf diesen Punkt weiter eingehen. Wir versuchen kurz nicht traditionelle, aber für uns vielleicht eher nachvollziehbare Weise zu illustrieren, wie wir uns das Entstehen von Selbstkonzepten könnten vorstellen. In unseren Prozessen der Bewusstwerdung, also als Kind zum Beispiel, schon als Babys, ist es offensichtlich sehr hilfreich, zu lernen, zu unterscheiden wer ich bin, und das ist ein ganzer Entwicklungsprozess, und wer andere ist. Können zu unterscheiden, dass das Grosse, was sich da bewegt, was man mit der Zeit Mama nennt, das und das einem kann geben oder bringen, und dass das anders ist als der Hintergrund, wo am Anfang vielleicht mehr als eine schwommene, diffuse, verschiedene Farben und Lichter erscheinen. Es ist notwendig und sehr hilfreich, lernen zu unterscheiden, was Dinge sind. Man lernt es auch mit Benennen. Was Personen sind, sie abzugrenzen, können das Küssen vom Boden zu unterscheiden. Lernen Menschen, Personen, Dinge, Sachen korrekt zu erkennen. Und so unterteilen wir die Welt und uns selber in getrennte und mehr scheinbar unabhängig existierende Entitäten. Durch den Prozess des Unterscheiden trennen wir. Sie unabhängig existierende Sachen, Wesen, Wesenheiten. Mama, ich, du, Ursula, Haustisch, Tasse, 100 Frankennoten. Und wir machen das mittels Ideen, Vorstellungen, Konzepten, also Gedachten, Bilder und Konzepte und Vorstellungen, zusammen mit Benennung, mit Namen. Und da ist Trennungslinie schon ziemlich komplex. Wenn ihr euch vorstellt, ein Baum, zwar der Baum da draußen, mit ein Baum, ein wirklicher Baum, ist etwas, was sich ständig verändert. Was so lebendig ist, dass sich in jedem Moment wächst und Blätter macht oder Blätter lassen gehen, was Bäume alles machen, Flüssigkeit, die hochgeht und ganze Prozesse von Chlorophyll, Sauerstoff und ich weiß auch nicht genau mehr, an meinem Sinn, wenn sie im Kletterschuh. Der Begriff, das Konzept Baum, ist fix, ist unveränderlich. Das kann man auf jeden Baum, wenn man das drauf tun, anwenden. Und genau das trifft auf alle Konzepte zu. Ich, du, Mensch, Geist, Gefühl, Welt, Leben. Und bevor wir es versehen, sind wir gefangen, ohne dass wir es merken, in einer Welt von fixen Konzepten. Und wir zwar wissen, dass der hintere Leben Realität ist, aber es ist ein denkt zu wissen. Zum einen guten Teil erfahren wir es immer noch direkt, auch noch zum Glück. Darum sind wir immer noch sehr lebensfähig. Aber zum einen sehr beschränkten Grad ist es das klar und zum einen sehr grossen Teil wirkt die vier falschen Sichtweisen auf eine Art und Weise, die uns Ding lassen. Fix, unabhängig, nicht verwoben und voneinander existierend abhängig. Das gesehen. Es ist zum Beispiel, wenn wir sagen, der Mensch und die Natur, das ist ein sehr offensichtlicher Ausdruck von dem. Also wir sind heute, und ich kann das voll nachvollziehen, wenn ich das denke, der Mensch und die Natur. Wie wenn wir nur für einen Millimeter nicht Natur wären? Wie wenn wir irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, könnten etwas anderes, egal wie viel Beton, auch wenn wir die ganze Welt verbetoniert haben, sind wir noch immer nicht für einen Millimeter nicht Natur oder Trend von Natur. Es gehen keine 5 Minuten, wären wir tot, wenn wir nicht in diesem ständigen Kreislauf eingebettet wären. Zum Beispiel Mangel Sauerstoff. Dank dieser Art einzuteilen, zu unterscheiden, das zu solidifizieren, nehmen wir die Welt, den Lebewesen, uns selber mehr auf völlig unrealistische Art und Weise wahr. Als wären sie dauerhaft, konkret, solid und unabhängig existierend. Und mit Selbst oder Selbstexistent ist einfach das gemeint. Etwas, was es nicht wirklich gibt, aber wo wir das Gefühl haben, es sei. Vielleicht bei einer soliden Sache ist es noch viel, denkt dem noch viel mehr. Es denkt dem doch wirklich, das existiere in sich abgeschlossen, punktum. Unabhängig vom Rest. Das ist problemlos, alles auszuschliessen, was es hat gebraucht. Ein enormer Prozess, der abgelaufen ist von meiner Erde und von den ganzen geologischen Prozessen, die es hat gebraucht, bis es Erde hat gegeben. Durch die Gewinn und Fabrikation und alles, und das Japanhaus, das Bern, und alles, was dazugehört, zu dem, und der ganze Prozess, wo das noch wird durchgehen, das wird nicht immer so sein. Es wird vielleicht noch recht lang so sein, vielleicht nicht. Wir nehmen aus einem äonenlangen Prozess, der ist nicht raus und hat das Gefühl, dass sie absolut in sich geschlossen, solide Selbstexistenz. Selbstexistenz. Und wir machen es natürlich auch hier. Mehr gibt es auch schon immer. Man muss heute immer mal besinnen. Auch wenn meine Mutter anderer Meinung ist, in meiner Erfahrung gibt es mir schon immer. Die ganze Trenn- und Isolationstendenz wird durch Identifikation und nachher Erfassen und Festhalten verstärkt. Und besonders schlimm ist es eben hier, wenn wir was mir gehört, auf diese Art ergreifen und festhalten. Daraus entstehen alle unheilsamen inneren Reaktivitäten. Aus dem heraus entsteht Verlangen und Haft, Aversion und Hass, Wut und Ärger und Eifersucht und Neid und Stolz. Und der ganze Rest. Und damit alle erdenklichen Formen vom Leiden. Und der Weiwuwei sagt ja, der Grund, weshalb wir so viele Schwierigkeiten haben im Leben, ist, dass wir 95% von allem für uns selbst tun. Und dabei gibt es ja gar keines. Kein Wunder, dass wir leiden. Was tun? Offensichtlich müssen wir heranschauen, fühlen und den Prozess vom Ich-Erfassen erforschen. Wir forschen hier heisst immer aus der Stille schauen, wie es ist. Nicht intellektuell analysieren. Intellektuell analysieren wäre so etwas, wie wir jetzt hier machen. Für uns alle. Das, was gemeint ist damit, ist in der Meditation schauen, direkt her, hören, spüren und schauen, wie das ist. Und dazu brauchen wir Achtsamkeit, Gewahrsein und sehr viel Interesse. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir nie der Idee verfallen, zu glauben, einfach durch mehr oder weniger friedliches Dasitzen in der Meditation wird irgendetwas Bedeutsames klar. Es wäre gäbig. Aber es ist nicht so. Und es ist egal, wie lange, dass wir würden da sitzen. Wird sich nicht etwas Bedeutendes transformieren oder befreien. Es ist wie der Ajahn Chah, der Thai-Meister, hat gesagt, ich habe Hühner tagelang auf ihren Nestern sitzen sehen. Weisheit ist nicht vorprogrammiert, einfach dadurch, dass wir da sitzen und da aus und abgehen. Nein, manchmal hat man das Gefühl, wenn man jetzt wieder mal eine Woche absitzt, dann sind wir wieder sehr viel weiser. Wenn wir wirklich schauen. Erkenntnis kommt aus tiefer, konzentrierter Aufmerksamkeit, aus Gewahrsein, aus erforschen, aus wirklich heranschauen. Wie erfahren wir also das Gefühl von ich oder von selbst? Wenn wir einfach so sind, sagen wir gehen, wenn wir sitzen oder wir essen, dann ist das Ich-Gefühl nicht besonders stark. Wenn wir denken, ich gehe, dann ist das ein Gedanke, der etwas beschreibt, das Tatsache ist, ganz praktisch. Ich muss nicht sagen, das verbundene Lebewesen hier, das aus dem und dem besteht, und im Moment gerade dank der Weberei solche Hose anhat, ist jetzt unterwegs, sich jetzt vorwärts. Es ist okay, ich gehe zum Haus rüber. Das ist die korrekte Art und Weise, die Konzepte zu brauchen. Und die Konzepte sind hilfreich. Sonst könnten wir nicht mal reden zusammen. Wenn wir sagen, ich gehe heute an einen Kurs zu bewegen oder ich sitze hier, benutzen wir das Konzept Bezeichnung Ich auf eine hilfreiche, korrekte Art und Weise. No problem. Anders wird es, wenn die Situation emotionell wird. Wenn wir nach etwas verlangen, was wir nicht haben, wenn wir ärgerlich, wütend, enttäuscht sind oder Angst haben, wenn wir uns, unser Sein, unser Tun besonders gut finden, oder wenn wir uns, unser Sein oder unser Tun besonders schlecht finden. Kurz, eigentlich immer dann, wenn die acht Winde der Welt wehen. Und die wehen sehr oft. Also Erfolg oder Misserfolg. Ich habe das bessere Bett bekommen im Zimmer. Dann war es am letzten Freitag. Jetzt fängt jemand an zu schnarchen. Erfolg, Misserfolg. Gewinn, Verlust. Ah, jetzt bin ich achtsam. Und schon kommt Schläfrigkeit. Lob, Tadel, guter Ruf, schlechter Ruf. Es gab eine Phase in Retreats, wo ich immer nach den Glocken ist gegangen, noch etwas weiter gehockt bin, nicht weil ich noch konzentriert war, weil ich wirklich noch drin war, sondern weil es so gut aus, die noch so länger sitzen. Die, die schon müssen aufstehen und froh sind, dass man raus kann. Verstärkt die Erfahrung von angenehm, unangenehm, Freude und Schmerz. Schafft die Reaktion. Und immer wieder ein sehr starkes Ich-Gefühl in uns. Ich fürchte mich. Mir haben sie das angetan. Das habe ich aber gut gemacht. Das ist wirklich blöd. Also, ich bin clever. Das fühlt sich dann gut an. Von dem macht ich noch viel mehr. Gwenka Chi, mein erster Vipassana-Lehrer in Indien, erzählt die Geschichte von Rolex-Uhr. Das ist jetzt da leider nicht auf Englisch. Die Hälfte der Geschichte ist lustig, wegen im Englisch. Ich weiß nicht genau, wie es anfängt. Auf jeden Fall, ich glaube, zwei Männer ziehen vielleicht ein Los. Darum wäre das Tour. Jemand bekommt Rolex aus, ist scheinbar eine recht teure, wertvolle Uhr. Das kann ich mir sagen. Der, was er bekommt, freut sich daran, an diesem Besitz. Lässt sie lackieren. Und sie geht kaputt. Der richtige Rolex hat, glaube ich, nicht kaputt gehabt beim Lackieren. Die ist, glaube ich, ziemlich weit runter. Okay, sie ist kaputt. Meine schöne Rolex-Uhr. Meine wertvolle Rolex-Uhr. Meine teure Rolex-Uhr. Ist kaputt. Also das Gefühl von meiner Uhr, in dem Moment, was ihm gehört, ist es ein Leiden gewesen. Und der andere, der verloren, was er nicht hat bekommen, hat im Vortrag, haltet im Vortrag und sagt, ja, es ist alles vergänglich, auch Rolex-Uhren sind vergänglich. Man muss halt aufpassen, wenn man eine Uhr in der Hand hat, gerade so eine Türe. Aber es ist ja nur eine Uhr. Es war nicht sein Ur. Beim anderen war es mein Ur. Hier wollen wir immer wieder her schauen, her spüren. Nicht nur zu lernen zu schauen, wie fühlt sich Ärger an oder wie fühlt sich Trauer an, ist es möglich, sich dem aufzutun, ist es solid oder verändert es sich, bleibt es oder wird es zu etwas anderem, sondern auch, wie entsteht das Gefühl von ich, das ja sehr stark kann entstehen. Es ist nur etwas, was wir im Allgemeinen nicht heranschauen, darum fällt es nicht so auf. Wie fühlt sich das Gefühl von selbst an, von getrennt sein? Ist es immer da? Offensichtlich nicht. Wenn es da ist, ist es permanent? Bleibt es oder nicht? Oder fühlt es sich permanent an? Was etwas anderes ist als ist es bleibend? Und das ist zum Beispiel eine Eigenschaft von diesem Gefühl. Ist, es fühlt sich permanent an, es war schon immer mehr gewesen. Wenn ich an ganz früher zurückdenke, dann fühlt sich das anders an, es war anders gewesen, andere Gefühle gehabt, anders gedacht, aber es war schon immer mehr gewesen. Und das ist nicht etwas, was ich sprachlich nur sage, sondern es war immer schon ich gewesen. Ich dann und ich später. Es ist wie etwas Permanentes geblieben wäre. Aber in anderen Momenten ist das Gefühl gar nicht da, also ist es offensichtlich nicht etwas, was real permanent ist, aber es fühlt sich so an. Dort herzuschauen, ist enorm interessant. Vor allem hat es das permanente Gefühl und das unabhängig existierende Gefühl. Ich trennt von allem anderen. Ich anders als dir. Man hat Sinn, nach 3 Jahren im IMS Meditationszentrum Massachusetts hat mich einer von den Lehrern gesagt, du machst jetzt da schon lange dran, kannst du mal einen Vortrag halten? Und dann hat mich das zuerst gedacht, ich. Also es hat gerade schon angefangen, als er es gesagt hat. Und mit allen gemischten Gefühlen, der hat mich gefragt. Also ich. Und ich. Und das Gefühl von, ich muss noch sagen, es waren 3 oder 4 Lehrerinnen und Lehrer da, es waren etwa 10 Long-Termers da, die auch jahrelang Retreat gemacht haben, die ganze Staff war da, es ist an sich noch, ich glaube der Ramdas war noch da, es war eine ziemliche Situation, auf jeden Fall bin ich so wahnsinnig eh. Das ist wie physisch fast eine Wand, die ich haben müssen haben, für das ich nicht gedrückt werde. Und das ist eine sehr gute Illustration, für wie das entsteht. Wenn wir selbst erfassen, bemerken, wenn wir spüren, heranschauen, was nehmen wir wahr? Wenn wir aufmerksam sind und schauen, sehen wir vielleicht, dass wir verschiedene Erfahrungen oder verschiedene Aspekte von Erfahrung, ich kann sagen, verschiedene Aspekte von der 5 Skandhas, also von Körper, von der ganzen Emotions, von der Willenskraft, von der meistens Bewusstsein selber, dass wir die als mich oder als ich, das mir gehörend, erfassen. Es ist nicht immer einfach das ganze Ich. Vielleicht sitzen wir und das Knie fängt an. Und das kennen wir schon, wenn es anfängt. Und wenn es stark anfängt, dann wird das sehr schnell. Sehr mein Knie. Es ist mein Knie, das wehtut. Und dass es mies ist, ist in der Erfahrung, die sehr oft mit Widerstand oder Ängste begleitet ist, sehr spürbar. Mein Rücken. Wenn Schmerz stark ist oder Lust, ist Identifikation schnell, stärker. Das Gefühl von mir. Meine schöne Erfahrung. Mein Schmerz, wo so ein nicht immer, wenn ich. Emotionen, Wut, Angst, Stolz. Ansichten, die wir haben über uns und andere, die wir auch sehr stark uns eigen identifizieren damit. Ich finde einfach, man sollte sozialer sein. Das finde ich wirklich. Das finde ich ganz so. Eine solide Art und Weise. Vielleicht. Man sollte freisinniger sein. Man sollte aufhören mit dem sozialen Zeug. Man sollte, und zwar auch aus fundierten Überlegungen, warum, dass wenn man das Umgekehrte macht, dass es vielleicht den positiven Effekt hat. Und da die einander gegenüberliegen, die zwei Sichtweisen, entstehen solidifizierte Graben, Kämpfe. Ich finde, man sollte grüner handeln und denken. Ich finde, eigentlich sollte auch Menschen Dharma praktizieren. Das finde ich ganz eindeutig. Ich weiss, es ist völlig unrealistisch, ist immerhin. Aber hilfreich wäre es. Und wenn wir meditieren, merken wir mehr und mehr, dass das alles nur eine innere Mechanik ist von der Wahrnehmung. Eigentlich ist alles ein Tanz und alles ist ein dynamischer Prozess. Und hinten dran ist der Zeuge. Ich will alles überblicken. Der Beobachter. Und es ist eine eindeutige Entdeckung, zu sehen, wie das ist. Und eindeutig auch das Problem, sobald der Geist der das Gleiche macht, wie immer, nämlich Wut kommt und geht, Lust kommt und geht, das mit mir nichts zu tun, das lässt mich völlig unberührt. Das ist wie, ich bin so oben dran oder hinten dran, in völliger Gelassenheit. Identifikation mit Bewusstsein. Mit dem Teil in diesem ganzen Tanzprozess, der wahrnimmt. Wichtig ist, dass wir in der Meditation in Stille und von Stille aus heranschauen und herspüren. Nicht über das alles nachdenken. Aus Erfahrung weiss ich, dass man das stundenlang kann, Retreat lang, über das alles nachdenken. Oder über das Ich denke und schaue, ob man es sieht. Und dann denkt man darüber und dann sieht man es. Und dann ist es so ein endloser Kreis, der zu gar nichts führt. Es ist bedeutend hilfreicher, wenn es still ist, manchmal. Oder wenn es still war und nachher Emotion stark wird, aus dem Augenwinkel spüren, wie sich das manifestiert. Ich kann benennen, erfassen. Oder wenn das Gefühl von Ich da ist, benennen, aha, selbst. Auch im Zusammenhang manchmal mit Stolz oder das Umgekehrte, wenn wir uns schämen. Hat den Zusammenhang mit dem Gefühl, ich bin hinten dran, wo beobachten. Ganz offensichtlich, oder ich hoffe immer offensichtlich, ist, dass es nachher nicht darum geht, das loszuwerden. Weil, wenn wir anfangen, schon mal die Idee, es sei ein Selbst da, wo wir loswerden müssen, das ist natürlich die perfekte Solidifizierung. Dann geben wir ihm mehr. Dann können wir dem noch eine wirkliche Realität geben. Und in dem Sinne sind ja Sätze, die man oft jemand hört, ich muss mein Ego loswerden oder ich muss, was man alles mit dem Selbst machen soll. Es ist nicht etwas, was wir loswerden können. Weil wenn wir es, für das wir es loswerden können, müsste etwas da sein, was wir haben. Es müsste etwas Separates, Unabhängig Existierendes da sein, das wir nehmen oder zertrümmern oder zerstören oder ausreißen oder was weiß ich, entwurzeln, überwinden. Und jeder Versuch, das zu machen, ist noch mehr von dieser düsten Idee, es sei etwas Solides da. Alles, was wir wollen und alles, was wir müssen, ist wirklich heranschauen. Sehen, wie sich das verhaltet. Immer und immer wieder heranschauen. Immer und immer. Nicht heranschauen und erst schnell etwas sehen, eine Theorie daraus machen, sondern immer wieder schauen. Desto länger wir heranschauen, desto klarer sehen wir. Das ist nichts da, wo man muss loswerden oder könnte loswerden. Und je klarer wir sehen, desto weniger schnell oder desto weniger oft gehen wir darauf hin. Ein Lehrer von Kham in Tibet fragte den Lehrer Drum: Was sind die einzelnen Bedeutungen der zweifachen Ichlosigkeit? Und in diesen Traditionen wird von zwei Ebenen von Selbst, von Nicht-Selbst geredet. Die eine Ebene bezieht sich auf das Selbst von. Drum antwortete: Von eurem Scheitel bis zu den Fußsohlen könnt ihr nichts finden, das ich ist. Es gibt nicht etwas zwischen dem Scheitel und den Fußsohlen, von dem man sagen könnte, das ist ich. Wie sehr ihr auch sucht und euren Geist anstrengt, es genau zu erforschen. Mit anderen Worten, wenn man durchgeht und schaut, ist das eh? Nein. Ist das eh? Nein. Ist das eh? Nein. Ist das eh? Werden wir nichts finden, und man kann sagen, mal, hier, irgendwo, ist eh. Das heisst nicht, dass das nicht eh bin, aber wenn man wirklich heranschaut. Okay? Da steht auch, dass der Geist des Suchers keine wesenhafte Existenz hat. Dies ist die Ichlosigkeit oder die Selbstlosigkeit der Erscheinungen. Also, zwei Ebenen, wo davon geredet wird. Ein Text beschreibt die Tatsache, wo so eine Tatsache ist, ob man das sehen und realisieren oder nicht. Im Rahmen von der vier edlen Wahrheiten, die wir am Anfang haben angeschaut. Das heisst, bloßes Leiden ist, aber keine, die leidet. Taten werden getan, aber keine Täterin der Taten kann gefunden werden. Nirvana, Befreiung ist, nicht aber die Person, die darin eingeht. Der Pfad ist, aber keine Reisende darauf kann gesehen werden. Prozesse finden statt, aber es ist nicht öpper in einem unabhängig soliden Selbst existenten Sinn, was sie hat oder macht oder erfährt oder tut. Weder weil das Phänomen selbst ich, mich, meins besser in Action gesehen. Hier, während dem Retreat, heute, morgen, könnt ihr immer noch kleine, absichtlich kleine Situationen schaffen. Könnte man sagen, zum Beispiel, wenn ihr schläfrig seid, Teil steht auf, manchmal hilft es, Teil steht nicht auf, weil es nicht gäbig ist, es ist ein bisschen heikel, wenn man schläfrig ist und noch muss starten dazu. Andere stehen nicht auf, weil es nicht peinlich ist. Wenn ihr zu denen gehört, steht auf und schaut, plötzlich, wie sehr ich da so steht plötzlich. Macht es wirklich. Denkt nicht nur, das ist eine gute Idee. Und vielleicht ist es enttäuschend, wenn man es wirklich macht, wirklich her und schaut, zu sehen, wie wenig lang das sichtbar ist, wenn er. Ist das so vorbei? Wenn ihr zum Beispiel das Chanting am Morgen peinlich findet, das findet er, das weiß ich. Oder vielleicht exotisch unpassend, oder ich weiß auch nicht, sentimental, oder was immer. Singet Luther vernehmbar mit. Besonders geht noch, wenn ihr die Melodie nicht richtig hört. Nur ein, ist nicht jedes Mal, okay? Und schaut her. Es berührt etwas. Der Herbst, bin ich im IMS in Massachusetts, habe ich 5-6 Wochen Retreat gemacht. Über die vierte von den Brahmaviharas, über Gleichmut. Ich war ziemlich gegen Schluss vom Retreat und ziemlich konzentriert gewesen. Und was eigenartig ist, weil es Samatha-Meditation ist, man übt nicht Achtsamkeit von Moment zu Moment da sein, sondern macht von morgen früh bis am Abend spät nichts anderes als mit den Sätzen sein. Also weder Metta, weder würde den ganzen Tag Metta machen, vom Aufstehen bis am Abend zum ins Bett gehen, Sätze. Und nicht, und da kann man ziemlich unachtsam sein, wenn man beim Essen rausnimmt, wenn man probiert, noch die Sätze zu behalten, während man es rausnehmen muss. Es war Mittagszeit und ich ging mein Besteck und mein Geschirr nehmen, vorne. Und was ich mache, ist, ich lege es halb einfach her an einen Platz, dass wenn ich dann mit dem vollen Teller zurückkomme, ich weiss, dass das Platz hat rechts. Nicht gerade so viel. Es ist nicht gerade so dicht wie hier bei euch, aber es ist manchmal schon sehr dicht. Es hatte keine Gabel mehr gehabt. Das war das zweite Mittagessen. Keine Gabel. Das hat mich gerade einen Moment irritiert. Weil ich habe schon vorher einmal probiert, den Salat mit dem Löffel zu essen. Das ist auch schwierig. Und dann bin ich auch nicht gegangen und habe mein Zeug hergelegt. Und bin zum Tisch gegangen. Ich bin zum Glück, es waren schon nicht mehr alle da. Es waren nur noch 2-3 mit mir zusammen da. Und es hat Eggplant Parmesan gegeben. Es hatte grosse Löffel drin. Ich hätte das gerne. Eine grosse Sache rausgenommen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich nichts Angst habe, als das Tassli bei mir. Ich war wahnsinnig gsi. In dem Moment war es. Oh. Ich habe nicht gewusst, was jetzt damit soll, ob ich jetzt das Tassli tue oder was. Es gibt immer wieder eine Gelegenheit, vielleicht nicht so extreme. Zu schauen und es halt mal herauszufordern, zu spüren und zu sehen, wie das Gefühl entsteht. Und gesagt, legt etwas Komisches an, was ihr nie würdet anlegen wollen. Oder kommt einfach mal völlig ungehemmt. Steht auf, legt nach an, kommt ab, ohne Spiegel, schaut ohne den Haaren etwas zu machen. Das gibt wahnsinniges Okay. Immer mal wieder ganz auf leisen Sohlen verschwindet sich viel auch. Und wir kennen das alle ja sehr gut. Das passiert ständig. Dass es praktisch nicht vorhanden ist. Aber sehr oft sind wir dessen nicht gewahr. Auch Momente wie zum Beispiel der erste Moment vom Anschlag und Glocken ist nichts anderes als, ich kann nicht einmal sagen, hören. Das ist nichts anderes als Bing in unserem Universum. Und dann kommt alles. Glocken und das Ende vom Sitzen und alle bin froh oder oh, das ist schade oder oh, I am, wir sind da im BW und jetzt ist Gehmeditation und alles, das kommt wieder. Und immer wieder sind es Momente, wo ganz offensichtlich einfach es ist. Ohne dass ein Gefühl von ich bin, meins, mir, ohne dass das raussteht. Alles, was wirklich im Ablauf von Moment zu Moment der Erfahrung passiert, ist einfach nur das, was ist. Ich glaube, dort kommt da die ganze gewichtig auf wie einfach dass das ist hier, auch zum Tragen. Es ist wirklich nur gerade hören, spüren, atmen, Gedanken denken, das Gefühl spüren, hören, Druck, Stille hören. Es ist immer gerade so viel. Und nicht mehr. Ein berühmter Ausspruch vom Buddha geht so ungefähr, ich weiß nicht, was die richtige Übersetzung ist, weil ich schon so viel habe gesehen. Im Sehen ist nur, was gesehen wird. Im Hören ist nur, was gehört wird. Und so weiter. Das heisst, auch im Empfinden ist nur das, was empfunden wird. Das hat das spüren. Ein Gedanke ist gerade der Gedanke. Ein Gefühl ist einfach gerade das Gefühl. Es ist nicht noch jemand, was gehört. Es kann das schon alleine, ohne dass noch jemand muss dabei sein. Es macht es einfach, es passiert, es muss nicht noch jemand besitzen oder haben. Leerheit heisst einfach, was ist ein verführendes Wort, leer von unabhängig existierendem Selbst, so wie wir es jetzt gesehen haben. Vielleicht bei dieser Gelegenheit auch noch einmal darauf aufmerksam machen. Leerheit ist nicht ein leeres Gefühl in Meditation. Ich kann dann mal Leerheit sagen, weil es hat nichts mit Abwesenheit, zu sehen von Abwesenheit von Selbstexistenz zu tun. Sondern nicht einfach Absenz von Gedanken. Oder einfach innere Weite oder Geräumigkeit, sogar wenn es eine formlose Versenkungsstufe sein. Leerheit bezieht sich auf die Erfahrung von nicht unabhängiger Selbstexistenz. Ich glaube, gerade dort ist für uns, vor allem auch für uns im Westen, der Zugang, den Thich Nhat Hanh sehr oft betont, über das Kontemplieren und das Sehen von der dichten Abhängigkeit und Vernetztheit von allen Dingen, vom Intersein, sehr hilfreich. Je mehr dass wir das sehen, je offensichtlicher wird es, dass in dem Sinne nicht noch etwas apartig, separates, trennt kann sein. Wenn die Wahrnehmung selbst nicht erfasst, ist die Erfahrung immer noch die gleiche. Aber es ist wie sie ohne Referenz oder Bezug wäre auf jemanden, der sie hat. Vielleicht könnte man sagen, zentrumfreie Erfahrung. Sonst bezieht sich immer alles daher, und zwar fast köstlich daher. Es ist immer mehr. Wo gehört, wo sieht, wo denkt, wo spürt, wo Emotionen hat. Es ist nicht mehr immer auf ein Zentrum bezogen, auf einen Kern, auf ein Mehr. Und das ist die Erfahrung offener, ist die Erfahrung frei. Der Geschirapten schreibt über sie, Meditation über sich. Wenn ich das Wesen dieses alten Mönches, der erst so wirklich erschien, erforschte, wurde er wie die Spur eines Vogels am Himmel. Die Erscheinung eines Vogels zieht durch den Geist, aber wenn man nach seinen Spuren sucht, sind sie nicht fassbar. Leere Transparenz ist alles, was da ist. Das zu sehen, ist befreiend, ist enorm befreiend. Es ist nicht ein für alle Mal befreiend, sondern je öfter und je tiefer wir es erfahren, immer wieder, desto befreiender ist es. Der Buddhadasa, ein grosser, kürzlich verstorbener Thai-Meister, sagt, oh ja, das ist schon manchmal vorgelesen, ich werde mit dem abschließen. Den folgenden Ausspruch zu hören heisst, jeden Satz der Lehre gehört zu haben. Sabbe Dhamma Nalam Abhini Vesaya. Der Ausspruch heißt: Kein Ding, also nichts, soll erfasst und festgehalten werden. Kein Ding, keine Person, keine Erfahrung soll festgehalten werden. Was sich offensichtlich auf ein inneres Erfassen und Festhalten bezieht. Diesen Satz gehört zu haben heißt, die gesamte Lehre gehört zu haben. Dies zu praktizieren heißt, sämtliche Praktiken zu üben. Die Früchte dieser Praxis zu erlangen heißt, die Früchte der gesamten Buddha-Lehre erlangt zu haben. Kein Ding, kein Wesen, keine Situation, keine Erfahrung soll als ich, mich oder mir gehörend erfasst und festgehalten werden. Das ist außen.